Unternehmer-Jam-Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer-Bruder. Und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama-Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner und Dende, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Ich habe gehört, du bist zurück. Von wo? Ich habe noch nie von dir gehört. Was los? Ich bin der lebende Beweis für Menschen, die ihre Träume jagen. Wegbleiben wie ich, zurückkommen wie ich und aussehen lassen, als wäre ich nicht schwierig. Mit diesen Lines, der erste Part von mein Homie Specs, der zweite Part von Shindy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und die beiden Lines sind natürlich mal wieder sehr bewusst gewählt, denn sie sind von zwei Rappern, die beide, sofern ihr die Silvesterfolge gehört habt, dann wisst ihr es schon, beide in den Top 5 der meisten Songs meiner Spotify-Playliste sind. Shindy sogar zweimal, Specs auf Platz 3, meine ich, mit dem Song Neuanfang. Und einer von beiden wird auch zu Gast in meinem Podcast sein. Die Folge bzw. die Folgen könnt ihr im März hören, denn ich habe mir damit einen Herzenswunsch erfüllt und habe ihm nach langen Bedrängen und Fragen und Bitten und hinterher telefonieren und hinterher WhatsAppen und was man nicht alles so getan hat, habe ich ihn ans Mikrofon bekommen und wir haben knapp 3 Stunden gequatscht. Und ich muss mal schauen, in wie viel Folgen ich das zurecht schnipseln lasse. Und bevor dann die Folge mit, ich haue es jetzt einfach raus, mit Specs kommt, beziehungsweise die Folgen mit Specs kommen, kommt noch ein anderer hochkarätiger Gast ans Mikrofon. Wer das sein wird, verrate ich euch am Ende dieser Me, Myself and I Folge. Denn Me, Myself and I lässt es schon verlauten. Ihr habt es jetzt in den nächsten, weil ihr noch nicht 15, 20 Minuten ausschließlich mit mir zu tun. Das wisst ihr aber auch, wenn ihr den letzten Soundcheck gehört habt, denn heute testen wir eine neue Rubrik, Q&As aus dem Erstgespräch. Und ich möchte noch einmal ganz kurz anknüpfen an den letzten Soundcheck. Dort hatte ich euch ja etwas aus dem Vorbereitungsgespräch auf die Bank verraten. Und eine der häufigsten Fragen immer bei der Vorbereitung auf das Bankgespräch oder die Bankgespräche ist, Trommelwirbel, was sollte es anders sein? Was zieht man an? Und ich hatte jetzt wieder eine sehr witzige Begegnung. Tatsächlich war das in der letzten Woche, meine ich. Dort war ich mit zum Bankgespräch bei einer Bank, die mich auch noch nicht kannte. Und ich kannte logischerweise dementsprechend auch nicht den Banker. Wir hatten zwar vorher schon Kontakt, aber der Banker hatte seinen Chef dabei. Und der konnte dann auch mit meinem Namen nichts anfangen. Wie dem auch sei, kurzer Spannungsbogen. Ich habe den Gründer dieselbe Frage beantwortet, wie ich sie immer beantworte. Grundsätzlich soll man sich so anziehen, wie man sich wohlfühlt. Es ist heute überhaupt nicht mehr notwendig, dass man sich in einen Anzug reinzwängt, wenn man das nicht selber tun möchte. Wenn man das tun möchte, ist es im Normalfall auch okay. Manchmal finde ich es tatsächlich auch ein bisschen drüber, wenn man jetzt vielleicht so im Bereich der Gastronomie unterwegs ist, dann kann man ein bisschen mehr casual sein. Aber letztendlich schadet es nicht. Aber es ist nicht mehr so, wie vielleicht noch vor, ist aber auch schon lange nicht mehr so vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, wo es ja mehr oder weniger fast Pflicht war, einen Anzug zu tragen. Ich sage immer, es hat natürlich Grenzen mit diesem Wohlfühlen. Man sollte jetzt vielleicht nicht einen Jogginganzug anziehen, Trainingsanzug, auch wenn das ja sehr modisch ist in einigen Bereichen. Aber durchaus casual ist okay. Bei den Gründerinnen muss es auch nicht immer das Business-Kostüm sein, sondern wie ich schon sagte, grundsätzlich, wie man sich wohlfühlt. Und man kann es auch anders formulieren, so wie man seinen Kunden oder Gästen gegenüber treten würde, so sollte man auch im Bankgespräch sich entsprechend kleiden. Wenn man jetzt im Fitnessstudio-Bereich ist, dann vielleicht nicht gerade im Trainingsanzug, wenn man mit denen trainiert, sondern wie es vielleicht im Vertrieb, im Verkaufsgespräch ist. Aber letztendlich, ich denke, der Punkt ist rübergekommen, wie man sich kleiden sollte. Und auch ich als Berater, viele, die mich kennen, wissen das vielleicht, dass ich nicht zwingend im Anzug auflaufe bei dem Bankgespräch. Und jetzt zurückkommend auf das letzte Bankgespräch, da war es tatsächlich so, dass der Gründer gerne einen Anzug anziehen wollte. Ich war eher casual gekleidet und von dem Banker, mit dem ich vorher schon Kontakt per Telefon, E-Mail und so weiter hatte, sein Chef war in dem Gespräch dabei. Und der hat auch das Gespräch eröffnet und hat so gesprochen und auch so gezielt den Gründer angesprochen und hat dabei immer auf mich geguckt, weil er vermutlich jetzt vermutete, dass der junge Mann im Anzug eher der Berater ist und der andere, nicht mehr ganz so junge Mann, eher in Jeans, ich weiß nicht, Air Jordan-Schuhe und Pullover oder so, dann eher der Gründer ist. Und das war eine ganz lustige Situation, weil ich dann aufklären musste, dass ich der Berater bin und der junge Mann, der neben mir sitzt, der Gründer. Ich sag's mal so, er hat sich nichts anmerken lassen, aber ich glaube, er war etwas irritiert, hat aber dem Ergebnis jetzt keinen Abbruch getan. Also das ist eine kleine Zugabe zum Thema, worauf man beim Bankgespräch achten sollte und eine wichtige Frage für viele da draußen, was ziehe ich an, sei damit an dieser Stelle auch beantwortet. Und wir kommen jetzt auf zwei Themen oder ich komme jetzt auf zwei Themenkomplexe zu sprechen, die typischerweise im Erstgespräch bei mir Anklang finden. Also mal vielleicht vorneweg, das Erstgespräch dient ja zum einen, dass ihr mich kennenlernen könnt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, dass ihr alle Fragen stellen könnt, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie ticke ich so, wie agiere ich so, wie schätze ich das Vorhaben ein. Und genau darum geht es auch bei mir. Ich möchte ein Gefühl dafür bekommen. Ich habe ja schon in ganz vielen Folgen gesagt, als Finanzierungsberater ist es ganz, ganz wichtig, als erstes sämtliche Rahmenparameter zu analysieren. Was bringst du als Gründer, wenn du bei mir im Erstgespräch so an Rahmenparametern mit? Was bringt das Gründungsvorhaben, der Standort, die aktuelle Zeit und so weiter? Was sind das für Rahmenparameter? Und dann läuft bei mir ja schon automatisch ab, auch so ein kleines Plus-Minus-Konto, also in Knackpunkten gesprochen. Was spricht dafür, dass wir die Finanzierung durchbekommen können, eine Finanzierung auf die Beine stellen? Was könnte dagegen sprechen? Was sind Knackpunkte? Kann man daran arbeiten? Und da gehe ich gezielt drauf ein in dem Erstgespräch. Und Ziel sollte auch sein, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie könnte, also schätze ich ein, ob eine Finanzierung wahrscheinlich ist und wenn ja, wie könnte konkret eine Finanzierung aussehen und was sind dann die ganzen weiteren Schritte. Und man streift natürlich nicht nur so das Thema Finanzierung, es kommen auch ganz viele Fragen. Und eine Frage ist tatsächlich immer, in welcher Rechtsform soll optimalerweise gegründet werden? Und ich bin immer ein bisschen verwundert, dass das in so einer frühen Phase eine Rolle spielt, aber scheinbar spielt es für viele eine Rolle. Auch da sage ich immer dasselbe. Mittlerweile kann ich sagen, hört meine Podcast-Folge dazu mit Thomas Kuth, einem Steuerberater. Dort sind wir nämlich genau der Frage auf den Grund gegangen. Werde ich, wenn ich dran denke, in den Shownotes verlinken, die Podcast-Folge. Aber der Standardsatz ist immer, ich bin Unternehmensberater und ich darf keine Rechtsberatung machen. Und von daher halte ich mich da auch mal ein bisschen zurück. Und auch das der Disclaimer, alles, was ich jetzt sage, ist eine reine Meinung von mir. Es ist keine Empfehlung. Es hängt sowieso von sehr vielen Faktoren ab. Aber es gibt, und das erlebe ich häufig, ein Missverständnis, weil die meisten kommen auf den Trichter und sagen, ich möchte gerne eine GmbH gründen. Die eine Erklärung dafür ist ganz häufig, dass es für viele irgendwie dazugehört. Selbstständigkeit, Unternehmer gleich GmbH. Ich sehe diesen Zusammenhang irgendwie nicht so. Und das zweite, aber eher häufiger genannte, warum es jetzt eine GmbH sein soll, ist, weil man dann davon ausgeht, dass das Risiko auf die eigene Einlage begrenzt ist. Und die eigene Einlage liegt ja bei 25.000 Euro bei einer GmbH, wovon man 12,5 am Anfang erstmal aufbringen muss. Und ich ziehe dann immer sehr schnell den Zahn, darüber gehend mal zu fragen, was glaubst du eigentlich, was deine Risiken sind und inwieweit hilft die GmbH, also die Begrenzung auf deine Einlage, bei dem Begegnen dieser Risiken. Und bei der Finanzierung ist eins ganz klar, jede finanzierende Bank wird dich als geschäftsführenden Gesellschafter über eine selbstschuldnerische Bürgschaft in die persönliche Haftung nehmen. Das heißt, das Risiko der Finanzierung wird durch das Gründen einer GmbH in keinster Weise begrenzt. Es ist auch nicht zu begrenzen. Das heißt, wenn du fremd finanzieren möchtest, musst du immer ein persönliches Risiko tragen. Und dann ist noch ganz oft der Irrglaube, dass beispielsweise die GmbH hilft dabei, Steuern zu sparen. Das mag in gewissen Konstellationen wahrscheinlich so sein. Jetzt in den überwiegenden Fällen auch nicht direkt am Anfang, sondern irgendwann im späteren Unternehmensentwicklungsprozess. Dann besteht immer noch die Möglichkeit zu wandeln. Das sei nur mal dazu gesagt. Also Thomas Gut sagt das, glaube ich, auch in der Podcast-Folge. Zumindest sagt das so auch immer im persönlichen Gespräch. Wenn es so leicht wäre, Steuern zu sparen, nur durch die Gründung einer GmbH, dann wäre die Schlussfolgerung, dass jeder eine GmbH gründen sollte. Und das ist natürlich nicht so. Ganz oft sage ich, gerade in dem Metier, wo ich als Berater unterwegs bin, sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich eine GmbH gründen möchte, weil es erstmal teurer ist von der Errichtung her, von den ersten Kosten, die laufende Buchführung ist teurer für eine GmbH, man ist ein bisschen unflexibler. Aber es mag vielleicht gute Gründe dafür geben, eine GmbH zu gründen. Und dann soll man das gerne tun. Ganz, ganz wichtig nochmal an dieser Stelle, bitte lasst euch da dahingehend beraten, wenn ihr unsicher seid, durch Anwälte, durch Steuerberater, dass das abgestimmt auf eure individuelle Situation ist. Ich kann nur sagen, bezogen auf die Finanzierung, ganz wichtig, es ist nicht begrenzt, also eure Haftung ist dann nicht begrenzt dadurch. Und eins ist auch ganz wichtig, aus Finanzierungssicht gesprochen, für die Banken ist es völlig egal, in welcher Rechtsform ihr gründet. Es hat keinen Einfluss auf irgendeine Entscheidung bei der Finanzierung. Von daher ist das so typischerweise meine Antwort auf die Frage, welche Rechtsform es denn sein soll. Und ein Punkt fällt mir dazu auch noch gerade ein, der dann häufig nachgefragt wird. Wie ist denn dann das Risiko mit dem Mietvertrag, was ja auch ein großes finanzielles Risiko ist, eigentlich im Normalfall das zweitgrößte neben der Finanzierung. Da ist es so, da hängt es stark davon ab, ob man einen Vermieter findet, der den Mietvertrag auf die GmbH abschließt, ohne die handelnden Personen dahinter, die geschäftsführenden Gesellschafter, in die persönliche Haftung zu nehmen. Es gibt immer wieder Fälle, da ist es tatsächlich so, dann kann man tatsächlich drüber nachdenken, macht es dann in dieser speziellen Konstellation Sinn, eine GmbH zu gründen. Aber ganz oft ist es auch so, dass Vermieter sagen, klar, können wir den Mietvertrag auf die GmbH schließen. Ich möchte aber trotzdem, dass die handelnden Personen dahinter nochmal persönlich bürgen und haften. Und dann ist es genau das Gleiche wieder wie bei der Finanzierung. Dann seid ihr so oder so in der persönlichen Haftung mit drinne. Und dann macht es für diesen speziellen Kunden meiner Meinung nach auch wieder keinen Sinn, jetzt extra eine GmbH zu gründen. So, das soll es dann gewesen sein. Das waren jetzt natürlich nicht abschließend alle Punkte, die man da in Betracht ziehen muss. Wie gesagt, nochmal an der Stelle, lasst euch da wirklich durch Profis beraten. Das gilt generell eigentlich, scheut nicht Geld in die Hand zu nehmen, um Spezialisten zu beauftragen, sei es jetzt für die Finanzierung, sei es Anwälte, um Verträge aufzustellen, um Verträge zu prüfen, um Rechtsfragen zu klären, gerade jetzt auch wie, was ist die optimale Rechtsform für mich? Und bei Verträgen meine ich vor allem Mietverträge prüfen zu lassen, welche Risiken da drinnen lauern. Und wenn ihr mit Geschäftspartnern zusammen gründen wollt, dann kann ich euch auch nur empfehlen, lasst euch hinsichtlich des Gesellschaftervertrages beraten und zieht nicht einfach nur irgendeine Mustervorlage aus dem Internet. Das kann man natürlich machen, man findet überall Mustervorlagen, sei es auch für eine GbR, GmbH, also überall, wo ihr einen Gesellschaftervertrag benötigt. Und ich kann euch auch nur ermuntern, macht einen Vertrag. Zum Thema Gründerteams werde ich an gesonderter Stelle nochmal was sagen. Ich weiß, ich habe schon so oft angekündigt, dass ich mal eine Podcast-Folge zum Thema Gründerteams aufnehmen möchte. Irgendwie ist es noch nie so richtig dazu gekommen. Aber weil das auch häufig eine Frage ist, im Erstgespräch schon, die auftaucht, vor allem wenn im Gründerteam gegründet werden soll, und ich das hinterfrage, können wir das dann gerne mal hier in diese neue Rubrik machen, in Q&As aus dem Erstgespräch. Das soll aber nicht Thema in dieser Folge sein. Das machen wir in einer separaten Folge. Und nach der Rechtsform habe ich jetzt noch einen zweiten Punkt, der dann sehr häufig im Erstgespräch aufkommt. Und der kommt immer dann auf, wenn ich so ein bisschen mit euch dann ins Plaudern komme, was so Unterschiede sind, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt und dann vielleicht auf einmal auch, nicht auf einmal auch, ihr wollt ja in die Selbstständigkeit gehen, sondern dann ist man selbstständig, was das für Unterschiede sind. Und da spielt auch die Rechtsform wieder eine Rolle. Da geht es nämlich um das Thema Gehalt und kalkulatorischer Unternehmerlohn. Generell spielt das Thema Geld verdienen eine wichtige Rolle, auch in so einem Erstgespräch. Also die meisten, die mich kennen, kennen ja auch meine Einstellung dazu. Meiner Meinung nach sollte es nicht die erste, zweite, dritte Motivation sein, sich selbstständig zu machen, weil man damit unheimlich viel Geld verdienen möchte. Da sollten vielleicht andere Motive im Vordergrund stehen. Aber letztendlich ist es natürlich wichtig, vor allem ist es wichtig zu wissen, was muss ich denn Minimum verdienen, um meine privaten Kosten zu decken und meinen Lebensstandard halten zu können. Ich sage immer erstmal am Anfang ohne Spaßfaktor, aber eins ist völlig klar, auch wenn man in die Selbstständigkeit geht und dann gefühlt rund um die Uhr arbeitet und nur noch selbstständig ist, hat man auch so etwas wie ein Privatleben, zumindestens kostenmäßig merkt man das ja, dass man privat Miete zahlen muss, dass man sich vielleicht auch mal Kleidung kaufen muss, Essen kaufen muss. Man hat gegebenenfalls eine Familie zu ernähren und so weiter und so fort. Also ganz außer Acht lassen soll man das natürlich nicht. Und es spielt auch gerade eine wichtige Rolle, um zu bewerten, ist das Ganze tragfähig, was man davor hat. Und auch für Banken ist es wichtig zu wissen, was muss denn derjenige, der Antragsteller, wie das immer so schön aus Bankensicht heißt, was muss der Gründer, die Gründerin, der Unternehmer, die Unternehmerin, was muss sie denn letztendlich verdienen, damit sie zumindest ihren privaten Verpflichtungen weiter nachkommen kann. Und ganz wichtig da ist zu wissen, dass ihr seid nicht mehr im Angestelltenverhältnis, ihr müsst euch selber um die Krankenversicherung kümmern. Und gleich, ob das gesetzlich ist oder privat ist, auch das ist ganz häufig eine Frage, was ist denn da jetzt besser? Auch hier an der Stelle kann ich auf die Podcast-Folge mit Sebastian Döring von der Techniker Krankenkasse verweisen. Und ich meine auch in der Folge mit Thomas Kuth haben wir über das Thema Krankenversicherung gesprochen. Wichtig ist, dass ihr einfach entsprechend Kosten für eure eigene Planung da berücksichtigt. Und generell muss man von dem Luxus Abstand nehmen, dass man vielleicht, ich hoffe, ihr wart bei so einem Arbeitgeber, wo ihr immer pünktlich euer Gehalt bekommen habt und ihr nicht hinterherrennen musstet, dass man pünktlich sein Gehalt bekommt, denn das muss nicht so sein in der Selbstständigkeit. Und hier spielt es auch die Rechtsform ein bisschen wieder eine Rolle. Wenn man eine GmbH gründet, dann bezieht man ein Geschäftsführergehalt. Dort hat man dann auch so etwas wie ein Gehalt, also so wie man es kennt, nur dass man sich das quasi selber bezahlen muss. Und da ist es eigentlich genauso, wenn am Anfang die Umsätze dafür nicht da sind, um alle Kosten zu tragen, die betrieblichen Fixkosten, die betrieblichen variablen Kosten und auch das Gehalt, dann wird es halt einfach eng. Und das gilt es auch im Rahmen einer Finanzierungsplanung, Kapitalbedarfsplanung zu berücksichtigen. Da ist es, auch das hatte ich ja schon in vielen Folgen erzählt, nicht nur so, dass man, was den Kapitalbedarf jetzt angeht, alles berücksichtigt, bis dann die Selbstständigkeit losgeht, sondern man berücksichtigt auch noch den Kapitalbedarf von dem Start der Selbstständigkeit bis zum sogenannten Break-Even, also bis ihr mit eurer Selbstständigkeit, mit dem Unternehmen in der Gewinnzone seid und das Unternehmen ausreichend Umsätze hat, um sämtliche betriebliche Kosten zu decken, sowohl die fixen als auch die variablen, und euch ein ausreichendes Auskommen zu generieren, sei es jetzt über ein Gehalt bei einer GmbH oder über einen kalkulatorischen Unternehmerlohn bei einer Personengesellschaft, einer GbR oder einem Einzelunternehmen, je nachdem, ob ihr alleine gründet oder mit mehreren. Also da, das muss entsprechend auch berücksichtigt sein und das Unternehmen muss es hergeben, dass ihr entsprechend ein Auskommen habt, um eure privaten Kosten zu decken. Und das ist dann die gesamte Finanzierung. Und über diesen Punkt, weil ich, wir haben im Erstgespräch auch über die Finanzierung rede, kommen wir dann gerade auch häufig zu dem Thema kalkulatorischer Unternehmerlohn. Und das ist für viele, merke ich, erstmal schwer zugänglich, dieses Thema. Geschäftsführergehalt ist relativ einfach. Da muss man natürlich berücksichtigen, wenn man das Geschäftsführergehalt bezieht, dass man dieses entsprechend versteuern muss. Das heißt, das, was man sich auszahlt, kommt nicht eins zu eins bei euch auf dem Konto so an. Da gehen entsprechende Abschläge runter. Das muss man berücksichtigen, um zu ermitteln, wie hoch muss das Geschäftsführergehalt sein. Beim kalkulatorischen Unternehmerlohn ist es so, oder bei einer Personengesellschaft ist es so, man bezieht kein Gehalt, sondern diesen sogenannten kalkulatorischen Unternehmerlohn. Der kalkulatorische Unternehmerlohn zählt nicht zu den Personalkosten. In einer Finanzierungsplanung haben wir immer oder sollte man immer haben eine Rentabilitätsplanung und eine sogenannte Liquiditätsplanung. Was das jetzt im Einzelnen genau ist, möchte ich jetzt, das würde den Rahmen sprengen, hier nicht drauf eingehen. Aber die Rentabilitätsplanung ist vor allem eine buchhalterische Betrachtung, also gerade wichtig zur Ermittlung der Steuern. Ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Dort taucht in den Personalkosten, wenn es eine GmbH ist, auch das Geschäftsführergehalt auf. Haben wir eine Personengesellschaft, Einzelunternehmen oder GbR, dann taucht, das hatte ich schon gesagt, der kalkulatorische Unternehmerlohn nicht in den Personalkosten auf. Das heißt, er taucht überhaupt nicht in der Rentabilitätsplanung oder Gewinn- und Verlustrechnung, andere Begrifflichkeit dafür, dort taucht der kalkulatorische Unternehmerlohn nicht auf. Dort ist am Ende ein Gewinn ausgewiesen und aus diesem Gewinn muss sozusagen der kalkulatorische Unternehmerlohn dann gewährleistet sein. Damit, ich hatte es ja eben schon gesagt, wir bei der Ermittlung des Gesamtkapitalbedarfs ja auch den Zeitraum betrachten von Start der Selbstständigkeit bis zum sogenannten Break-Even. Das machen wir auf Basis der sogenannten Liquiditätsplanung, weil in der Liquiditätsplanung, dort taucht der kalkulatorische Unternehmerlohn natürlich auch nicht im Rahmen der Personalkosten auf, sondern wir haben eine separate Zeile dafür. Das heißt, wir betrachten ihn separat. Es ist eine sogenannte Hilfsgröße für uns. Ja, ihr seid dann nicht verpflichtet, wenn wir den kalkulatorischen Unternehmerlohn jetzt ermittelt haben. Das macht man anhand eurer privaten Lebenshaltungskosten. Also was braucht ihr alles? Dort gibt es Checklisten für. Ich gebe euch, wenn wir zusammenarbeiten, eine Checkliste. Da tragt ihr eure genannten persönlichen Verpflichtungen ein. Plus dann noch so ein Thema wie Krankenversicherung. Wenn man noch spezielle Versicherungen braucht, zum Beispiel im Rahmen von der Finanzierung, braucht man typischerweise eine Risikolebensversicherung. Wenn man Vorsorge noch treffen möchte, gibt es da nochmal sozusagen Positionen, die dann mit dem Start der Selbstständigkeit auftreten, damit man das auch nicht vergisst zu planen. Und daraus ermittelt man dann die Höhe des kalkulatorischen Unternehmerlohns. Und den nehmen wir in die Liquiditätsplanung mit rein, damit wir sagen, das ist das Geld, was ihr euch rausziehen müsst, um euren privaten Verpflichtungen nachzukommen. Und wenn es in den ersten Monaten nicht ausreicht, über die Umsätze, dass es damit sozusagen finanziert werden kann, dann nehmen wir entsprechend Betriebsmittel mit in die Finanzierung, so dass bis zum Zeitpunkt des Break-Even. Ich sage da auch nie, das lässt sich auch nie sagen, ob das jetzt 3 Monate sind, 5 Monate, 10 Monate, ob man typischerweise 10.000 oder 20.000 Euro mehr finanzieren sollte, sondern wir schauen uns das tatsächlich auf Basis der Liquiditätsplanung an und ermitteln unter Berücksichtigung von konservativen Planungsparametern mit ausreichend Reserven einen Kapitalbedarf, der auch die Anlaufkosten bis zum sogenannten Break-Even berücksichtigt. Und das ist dann die Gesamtfinanzierung. Und das ist auch extrem wichtig, dass so finanziert wird, weil ich hatte es auch schon an vielen anderen Stellen im Rahmen dieses Podcastes gesagt, das ist einer der häufigsten Finanzierungsfehler. Und nicht ohne Grund scheitern sehr, sehr viele im ersten Jahr ihrer Selbstständigkeit. Also da schon mal wichtig, die Finanzierung richtig aufzustellen, nämlich den Gesamtkapitalbedarf finanzieren. Jetzt nochmal zurück zum kalkulatorischen Unternehmerlohn. Wenn dieser ermittelt ist, dann kommt ganz häufig die Frage, ist das denn jetzt brutto oder netto? Weil viele ja schon mal gehört haben, das, was ich als Gehalt habe, ist ein Bruttogehalt und das landet ja netto nicht so auf meinem Konto. Das ist im Normalfall ja völlig richtig. Beim kalkulatorischen Unternehmerlohn ist es so, ich hatte es schon gesagt, es ist nur eine Hilfsgröße jetzt erstmal, um zu ermitteln, ob das Unternehmen über ausreichend Liquidität verfügt, damit ihr euch Geld rausziehen könnt, um euren privaten Verpflichtungen nachkommen könnt. Wenn das nicht so ist, wie ich schon sagte, finanzieren wir das entsprechend erstmal mit. Irgendwann muss natürlich das Unternehmen stark genug sein. Und wenn wir über eine Fremdfinanzierung, über eine Bank sprechen, dann muss das in den ersten 12 Monaten eigentlich der Fall sein, weil wir werden keine Bank davon überzeugen, in ein Vorhaben einzutreten mit einer Fremdfinanzierung, wo man beispielsweise 2 Jahre lang Anlaufverluste vorfinanzieren muss, weil man noch irgendwie Produkte erstmal entwickeln muss. Das ist dann typischerweise ein Investoren-Case und kein klassischer Banken-Case. Aber das hatten wir auch schon oft genug in diesem Podcast besprochen. Also zurück zum kalkulatorischen Unternehmerlohn. Es ist ganz wichtig, diese Größe, diese Summe, die ihr dort festlegt, die ihr euch dann auf euer Konto überweist, ist für euch, ich sage es jetzt nur mal so, wie ein Netto-Gehalt, weil diese Summe müsst ihr nicht versteuern. Für das Finanzamt ist es, wie gesagt, wir sind bei einer Personengesellschaft. Ne? Es ist kein Gehalt bei einer Kapitalgesellschaft, sondern ein kalkulatorischer Unternehmerlohn bei einer Personengesellschaft. Das Finanzamt interessiert es nicht, wie viel Geld ihr euch aus dem Unternehmen herauszieht. Weil, wenn wir jetzt beim Thema Steuern sind, gerade Einkommenssteuer jetzt mal im Blick haben, das berücksichtigen wir separat in dem Businessplan, in einer separaten Zeile in der Liquiditätsplanung. Das Finanzamt schaut nur, da ist jetzt nämlich die Rentabilitätsplanung und die Gewinn- und Verlustrechnung wieder wichtig, sagt ja schon, es geht darum, um den Gewinn zu ermitteln und dann daraus resultierend die Steuerlast zu ermitteln. Das Finanzamt schaut auf die Gewinn- und Verlustrechnung und schaut, ist ein Gewinn angefallen? Wenn ein Gewinn angefallen ist, dann muss dieser Gewinn im Rahmen eurer Einkommensteuererklärung versteuert werden, weil ihr habt dann Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit. Und diese werden entsprechend versteuert und das berücksichtigen wir in einer separaten Zeile innerhalb der Liquiditätsplanung. Also wir simulieren sozusagen, dass neben dem Unternehmerlohn, also das Geld, was ihr braucht, um private Dinge zu erledigen, darüber hinaus nehmt ihr euch auch das Geld aus dem Unternehmen, um die Steuer zu bezahlen. Und da tun sich immer viele schwer mit, das zu verstehen. Nochmal, ganz wichtig ist, das Geld, dieser kalkulatorische Unternehmerlohn, dieser wird nicht versteuert. Und ich habe ganz oft die Diskussionen, weil dann möchte man schon in so einer frühen Phase eigentlich überlegen, wie können wir denn jetzt optimal Steuern sparen und so weiter. Ob beispielsweise es Steuern sparen würde, wenn man jetzt ganz viel Unternehmerlohn rausnimmt, weil ja dann das Ergebnis sinkt. Da ist schon der Gedankenfehler. Wie gesagt, der Unternehmerlohn taucht nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung auf. Das heißt, er hat keinen Einfluss auf das Unternehmensergebnis. Und wie gesagt, das Unternehmensergebnis wird versteuert. Und auch da jetzt wieder wichtig, es ist aber auch nicht der umgekehrte Fall, dann der Schlüssel dazu, weniger Steuern zu zahlen, wenn man sagt, ich nehme mir gar nichts oder weniger raus. Selbst wenn ihr euch gar nichts an Unternehmerlohn rausziehen würdet und ihr weist einen Gewinn aus, dann wird dieser Gewinn versteuert. Also nochmal, für das Finanzamt ist es völlig egal, bei einer Personengesellschaft, wie viel Geld ihr euch über den kalkulatorischen Unternehmerlohn rauszieht. Das Finanzamt schaut nur auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Und deswegen ist es ganz häufig so, dass man sagt, gerade das dritte Jahr ist ein sehr kritisches Jahr in einer Unternehmensentwicklung. Und auch deswegen machen wir im Rahmen der Businessplanung immer 4 Kalenderjahre. Ganz oft hat man ja ein Rumpfgeschäftsjahr und dann wollen wir nochmal 3 volle Kalenderjahre haben, um das dritte Jahr auf jeden Fall voll abzubilden. Weil genau dann typischerweise das erste Mal die volle Last der Steuerzahlung eintritt. Neben der Einkommensteuer kommt ja noch sowas wie Gewerbesteuer dazu, je nach Geschäft. Sind ja auch einige von der Gewerbesteuer befreit. Wenn man freiberuflich beispielsweise tätig, dann fällt das ja nicht an. Aber auf jeden Fall Einkommensteuer fällt an. Und es ist ja so, das Finanzamt kann ja erst im Folgejahr für das Vorjahr schauen, fällt denn überhaupt eine Steuer an? Und das führt dazu, dass man im zweiten Kalenderjahr für das erste Jahr schaut. Dort hat man ganz oft, wenn man neu gründet, ein negatives Ergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung, weil man vielleicht hohe Einmalkosten hat, hohe Anlaufverluste, weil man das Geschäft erst aufbauen muss. Und wirklich Gewinn macht man erstmal im zweiten Jahr und diesen Gewinn gilt es dann im dritten Jahr zu versteuern, wenn man brav immer zu den Stichtagen seine Steuererklärung abgibt. Man hatte ja auch die Möglichkeit, das ein bisschen zu schieben und zu entzerren. Aber wir gehen im Businessplan davon aus, wir machen das immer schön im ersten Quartal des Folgejahres, gucken wir, ob eine Steuerlast anfällt. Und wenn dies der Fall ist, berücksichtigen wir das auch in der Liquidität entsprechend. Das ist eben der Fall, warum im dritten Jahr typischerweise erstmal eine Steuerzahlung anfällt. Und ganz oft, je nach Finanzierungsstruktur, ist es so, dass es gibt ja Programme, gerade bei Investitionen, wenn man viel Investitionen finanzieren hat, gibt es ja Kreditprogramme, die 2 Jahre tilgungsfrei sind. Das heißt, im dritten Jahr setzt dann das erste Mal auch eine Tilgung ein. In dem Jahr zuvor hat man vielleicht schon mal über das Betriebsmitteldarlehen, die typischerweise nur 1 Jahr tilgungsfrei sind, schon mal eine kleinere Tilgung. Aber ganz oft ist bei bei Vorhaben mit hohem Investitionsvolumen der Fall, dass man dann halt im dritten Jahr auch eine sehr hohe Darlehensrate auf einmal hat. Und dann trifft halt hohe Steuernachzahlung auf hohe Tilgungsrate erstmalig. Und dann muss man halt schauen, gibt es da das Vorhaben auch her, dass es dann noch liquide ist. Und zwar zu jedem Zeitpunkt. Deswegen rate ich auch nicht, Jahresbetrachtung zu machen auf Liquiditätsbasis, sondern wirklich monatlich das zu betrachten und gucken, hat man irgendwo unterjährig eine Unterdeckung. Und da muss man entsprechend argumentieren, kommentieren, wenn es halt im dritten Jahr auftritt, wie man dem begegnen möchte. Und man kann auch daran ableiten, ob das, wie man so schön sagt, die Geschäftsidee stark genug ist, um die gesamte Last zu tragen. Denn nicht immer ist es toll, dass man eine Finanzierung auf die Beine gestellt hat. Entscheidend ist ja, über die Kapitaldienstfähigkeit nennt man das dann, zu prüfen, ist das Vorhaben stark genug, um den Kapitaldienst auch zu gewährleisten. Das heißt, das Darlehen nebst Zinsen zurückzuführen. Und wenn man dann das erste Mal in den Genuss kam, Steuern zu bezahlen, dann fallen ja auch Vorauszahlungen an. Und wenn man, ich hatte ja schon gesagt, es gibt Möglichkeiten, Steuern die zu schieben, also die Abgabefrist zu schieben. Und im Normalfall leistet man ja als Existenzgründer keine Vorauszahlung auf die Steuer. Das hat man aber auch selber in der Hand über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dort kann man angeben, ob man davon ausgeht, ob man Gewinn macht im ersten Jahr. Und wenn man sagt, ja, ich gehe davon aus, dann kann man schon Vorauszahlungen leisten, was dann dazu führt, wenn ich wirklich Gewinn mache, dass ich nicht so eine hohe Nachzahlung habe. Aber ganz oft empfiehlt es sich aus Liquiditätsgesichtspunkten, um sich diese Kosten zu sparen, davon auszugehen und auch anzugeben, dass man keinen Gewinn erwirtschaftet. Dann zahlt man erstmal keine Vorauszahlung. Man sollte natürlich im Blick haben, und deswegen ist auch Controlling so wichtig, monatlich wirklich zu schauen, hey, entwickelt sich das alles besser? Wenn sich das alles besser entwickelt, ist ja super. Aber dann auch im Blick haben, okay, dann fällt vielleicht früher eine Steuerlast an oder eine Steuerzahlung, als ich berücksichtigt habe. Und dann entsprechend Rücklagen zu bilden und auch das Thema der Steuern nicht so weit nach hinten zu schieben. Weil auch das wurde schon mehrfach hier in dem Podcast gesagt, eine typische, ich nenne es mal Steuerfalle ist, ich gebe sehr spät meine Steuererklärung ab. Und wenn ich dann das erste Mal zahlen muss und ich habe das jetzt, ich sag mal, 1,5 Jahre später abgegeben, da muss ich nicht nur für das Jahr zahlen, für das Jahr, wo die Steuer tatsächlich anfällt, sondern ich muss dann noch die Vorauszahlungen nachzahlen für das Jahr, was danach kam, was ja dann auch schon abgelaufen ist in vielen Fällen, und vielleicht sogar noch die Steuervorauszahlungen für das aktuelle Jahr. Und ich habe dann ganz oft oder ich habe dann ganz schnell mal eine doppelte Steuerlast, die ich auf einmal stemmen muss. Und das führt viele regelmäßig dann vor Schwierigkeiten. Deswegen da an der Stelle auch immer im Blick haben und entsprechend Rücklagen bilden. Jetzt bin ich aber ein bisschen vom eigentlichen Thema abgewichen. Eigentlich sollte es ja um den kalkulatorischen Unternehmerlohn versus Gehalt gehen, aber ich denke, der Punkt ist jetzt angekommen. Wenn ihr in einer Kapitalgesellschaft, in einer GmbH unterwegs seid, dann spricht man von einem Geschäftsführergehalt, und dieses Geschäftsführergehalt taucht ganz normal in den Personalkosten auf. Der kalkulatorische Unternehmerlohn hingegen im Rahmen einer Personengesellschaft, Einzelunternehmen oder GbR oder GmbH und KKG, da ist es so, es taucht nicht in den Personalkosten auf, damit überhaupt nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Gewinn ermittelt, den es dann gilt zu versteuern. Der kalkulatorische Unternehmerlohn wiederum taucht ausschließlich in der Liquiditätsplanung auf. Und neben dem kalkulatorischen Unternehmerlohn sollte man separat aber auch die Steuerzahlung berücksichtigen. Das betrifft in jedem Falle die Einkommensteuer und je nach Geschäftsmodell auch die Gewerbesteuer. Für die Praxis ist es extrem wichtig, jederzeit Rücklagen zu bilden. Ich empfehle immer, neben dem Geschäftskonto ein weiteres Tagesgeldkonto zu eröffnen und dort Rücklagen für Steuerzahlungen, Ersatzinvestitionen und allgemein Unvorgesehenes zu bilden. Das soll es für heute gewesen sein. Und durch meinen kurzen, ungeplanten Ausflug in typische Finanzierungsfehler und somit typische Fehler bei einer Gründung möchte ich an dieser Stelle noch auf die nächste Folge hinweisen, denn mein dortiger Gast im Real Talk sagt, rückblickend passieren die meisten Fehler bei der Gründung. Darüber sprechen wir natürlich. Er sagt aber auch den sehr, sehr schönen Satz, es geht nicht darum, Erfolg zu haben, um glücklich zu sein, sondern darum, glücklich Erfolg zu haben. Es geht um den Weg und nicht das Ziel. Und wie man genau auf diesen Weg kommt, darüber sprechen wir dann mit Stefan Mehrath. Ja, ihr habt richtig gehört. Für alle, die damit jetzt nichts anfangen können mit dem Namen. Stefan Mehrath ist Coach, der Unternehmercoach und ein sehr erfolgreicher Buchautor. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, Auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das Buch wurde hier schon sehr, sehr oft empfohlen von meinen Gästen. Und ich selber auch habe das Buch, als es erschienen ist, vor irgendwie 15 Jahren, habe ich es selber gelesen. Es hat mich sehr, sehr inspiriert. Und ich habe eine Statistik gesehen, dass es selbst, ich meine, im letzten Jahr war es, will jetzt nichts Falsches sagen, aber dort gehörte es noch zu den Top 25 Fachliteratur, Büchern. Ich glaube, bei Amazon war das. Aber auf jeden Fall will damit nur sagen, dieses Buch ist wirklich ein Standardwerk, wird immer noch sehr, sehr viel gelesen. Und Stefan Mehrath hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Es heißt Die Schwarzgurtunternehmer. Und wie es genau zu diesem Titel kam, erläutert Stefan in der Podcast-Folge. Und es wird noch mehr Analogien zum Sport geben. Und es wird eine fast schon philosophische Frage geben. Was ist nämlich ein guter Unternehmer? Also freut euch auf einen sehr, sehr motivierenden und inspirierenden Real Talk mit Stefan Mehrath nächste Woche. Ich bin für heute draußen, wie Ruby schreibt Zeugs. Ruby ist nicht ein Synonym von Stefan Mehrath, sondern es ist ein neuer Song von Spex. Könnt ihr hören auf Spotify. Ein wunder, wunder, wunder schöner Song. Wie gesagt, Spex. Dann im weiteren Verlaufe des Märzes mit mehreren Folgen dann bei mir zu Gast, freue ich mich auch schon riesig drauf. Und ich freue mich natürlich riesig drauf, wenn ihr nächsten Freitag wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.